herzlich willkommen bei Fucked Up, eine Woche Wissenschaft. Wir schauen uns an, was es so für witzige, lustige, absurde oder auch erschreckend traumatische Themen aus der Wissenschaft so gab, die wir euch gerne erzählen möchten. Und ich mache das nicht alleine, Gott sei Dank werde ich nicht alleine gelassen mit diesen abgefahrenen Sachen. Bei mir zu Gast ist
der Popstar der Primfaktor-Zerlegung, Eneas Roch.
Ja, das ist nicht schlecht.
Okay. Sina, hast du auch einen Titel?
Nein, ich habe natürlich keinen Titel immer wieder. Ich habe es wieder vergessen. Ich werde noch einen nachreichen, okay? Ja, also ich reiche das dann Montag nach. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Alles
was
klar.
Was hast du dabei? Hast du irgendwelche schönen Nachrichten dabei?
Ich bin total gestresst. Ah. Soll man nicht mehr sagen.
Aha.
Denn wer damit hausieren geht, der bewirkt etwas. Und das erzähle ich dir gleich. Was hast du mitgebracht?
Mir wurde wieder das unangenehme Fortpflanzungsthema zugeordnet. Ich mache es erstmal ganz kurz. Es geht einfach nur um Alpaka-Sex und Alpaka-Penisse.
Alpaka, eine Kategorie, die ich noch nicht so oft angeklickt habe.
Nee. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber gut, irgendwie müssen wir es ja besprechen.
Alpaka kenne ich, ja. Auch
Alpaka kenne ich, genau. Sind
haben wahrscheinlich
die
Sex, sie haben Fell. Ja. Sie legen keine Eier, denke ich, ja.
Genau, richtig. Sind auch Säugetiere und ich weiß nicht, ob ich es dir nochmal erklären muss, aber normaler Sex bei Säugetieren ist normalerweise...
Bitte frisch nochmal auf, ja.
Ich frisch nochmal auf. Ich musste tatsächlich nochmal auffrischen, weil ich mir die ganze Anatomie nochmal von den weiblichen Geschlechtsorganen angeguckt habe, weil ich manchmal nicht mehr so richtig weiß, welche Begrifflichkeiten wohin gehören, ne, mit Gebärmutter, Uterus und so weiter. Aber normalerweise ist es Penis enters Vagina, ne, geht rein, setzt seinen Schuss. Die Spermien schwimmen dann in den Gebärmutterhals durch zur Gebärmutter und dringen bis in die Eileiter ein. Ne? Das sind dann diese Kurven, die dann immer noch so rechts und links auf diesen anatomischen Bildern sind, wenn man so eine Gebärmutter googelt. Und dann kommt da irgendwo die Eizelle schon entgegen. Also jetzt mal so platt gesagt. Ne? Und dann nistet sich der Samen irgendwo in dieser Eizelle ein. So. Aber der Penis, der hat eine Grenze. Und zwar bis zur Gebärmutter sozusagen. Also es geht nicht darüber hinaus. Ne? Penis dringt ein. Bis zum Gebärmutterhals und ab da müssen die Spermien sozusagen, ab da steigen die aus dem Transportmittel und den Rest schwimmen sie halt. So, ne?
Das ist ja auch eine der Ideen, warum es überhaupt einen Penis gibt und warum der so aussieht, wie er aussieht, damit man sagt, na gut, die ersten Teil des Weges, den schenkst du dir schon mal, den musst du nicht schwimmen, so, ne? Also es ist Shuttle-Service, ne?
Genau,
Shuttle-Service bis vor die Haustür.
Genau, das ist der Spermien-Shuttle-Service, sehr gut ausgedrückt. So, bei den Alpakas ist der Shuttle-Service noch ein bisschen umfangreicher und das ist auch das, was so unfassbar traumatisiert an diesem Thema ist, denn bei den Alpakas dringt der Penis nicht nur bis zum Uterus ein, sondern in den Uterus noch mit rein, bis an die Begrenzung oben, an die Wand sozusagen. Der Penis schießt einfach
der
komplett
ist so lang,
dann. Ja,
und
der ist so lang.
Und der, bis es nicht mehr weitergeht.
Bis es nicht mehr weitergeht, genau. Also bis in den Uterus rein, da werden die Spermien dann abgesetzt. Also es ist, als würde der Bus sozusagen bis zu dir ins
An
Bett
Küchentisch
fahren.
Fahren, durch die Haustür
bis zum
rein.
Küchentisch, genau. Durch die Haustür einmal rein und dann kannst du aussteigen und dich direkt setzen. So einen Service kriegen die Alpaka-Spermien von dem Alpaka-Penis. Und das ist für das
Alpaka... Tolles Teil.
Ja, ist echt sehr beeindruckend. Fürs Alpaka-Weibchen ist es aber, glaube ich, nicht so geil, weil in dieser Studie, die ich mir da angeguckt habe, wurden 10 Alpaka-Weibchen 24 Stunden nach dem Fortpflanzungsprozess geschlachtet und dann eben seziert. Und dann hat
das
man
ist echt nicht schön, aber ich glaube nicht, dass das im Zusammenhang mit dem Sex steht.
Nee.
Da muss man aufpassen. Korrelation und Kausalität, liebe Sina.
Okay, das ist das Sprichwort, stimmt. Ich habe mich letztens gefragt, wie war das nochmal? Auf jeden Fall hat man sich dann die Uteri, ist das der Plural? Uterus, Uteri? Latein ist lange her bei mir.
Oh, wenn es Udeklaration ist, nicht. Egal.
Und man hat gesehen, also ich habe mir die Bilder auch angeschaut. Das ist schon das Erste, was schwierig war, was ich am besten nicht vor dem Frühstück gemacht hätte. Der Uterus von dem Weibchen, was gerade noch diesen Fortpflanzungsakt hatte vor der Schlachtung, war einfach so richtig schön blutig. Also sah alles so rot, denn der Penis, wenn der in diesen Uterus eindringt, verletzt auch den Uterus da. Also es wird überall immer so leichte Beschädigungen, so kleine Blutdinger platzen und es sieht alles nicht so schön aus. Und es ist irgendwie total weird. Es klingt schmerzhaft und ich glaube, es ist auch irgendwie schmerzhaft. Vor allem, wenn man sich den Penis von Alpakas anguckt, den habe ich dann natürlich auch gegoogelt und das ist auch nichts für schwache Nerven. Also nicht, dass ich Dickpics ansonsten cool finde, aber von Alpakas ist auch nochmal ganz schwierig. Das ist einfach so ein langer, dünner, blasser, auch ein bisschen gekrümmter. Das war zumindest die Version, die ich da gegoogelt hatte. Und der hat vorne so eine knorpelige Spitze. Also vorne ist auch an der Spitze so eine Erhärtung, weißt du? Und damit, das rammt dieses Männchen dann in den Uterus vom Weibchen rein. Und also als würde es irgendwie in so eine Mine reingehen und da irgendwas abbauen. So sieht das dann aus. Und so sieht der Uterus auch aus. Und nachher so wirklich, als hätte man da irgendwas abgebaut.
Ganz ja, ich wollte gerade schon fragen, ob das Bild vom Bus, der die Haustür einrammt und ob das Bild zutrifft.
Ja, es trifft zu. Es trifft zu. Ja, die Tapete ist ab danach.
Ja. Ich habe noch eine Verständnisfrage zum Schlachten. Das war jetzt durch Zufall einfach. Die wurden geschlachtet und man hat geguckt, oder war das jetzt Teil des
Studiendesigns? Ja, das war irgendeine Farm in Connecticut, die mit der Universität da zusammengearbeitet hat. Und ich glaube aber, dass die Alpakas generell da auch als Fleischlieferant genutzt werden. So.
Arbeiten.
Genau, also die haben auch wie immer in solchen Papern, ne, auch irgendwie dann noch so ein ethisches Kapitel, ne, wo sie das einmal irgendwie so ein bisschen beschreiben. Ja, genau. Und es ist deswegen eine Publikation, weil es eben unter Säugetieren ungewöhnlich ist, dass der Penis einfach, ne, mit der Tür ins Haus fällt, sag ich mal. Und auch seltsam, weil eigentlich ja, wenn man sich das so mal anguckt bei der menschlichen Anatomie, ist es ja gut, dass das so ein bisschen abgegrenzt ist, ne? Dass der Penis sozusagen, dass da irgendwie so eine Art Türsteher ist, ne, beim Muttermund irgendwo. Und man sagt so, okay, bis hierhin geht das Shuttle und ab hier dürfen nur noch die Spermien rein und nicht irgendwelche Bakterien oder irgendwas anderes, was vielleicht mit dem Penis noch so mit reingeht, ne? Deswegen ist es ja eigentlich. Ja, also da, ne? Um eben die Gebärmutter und den Eileiter und diesen ganzen Fortpflanzungstrakt, der da irgendwo unten drin ist, zu schützen, so, ne? Vor Infektionen. Aber das ist ja da irgendwie nicht gegeben. Es könnte ja auch eine Fehlgeburt oder sowas dadurch entstehen, ne? Wenn sich da irgendwas entzündet. Aber ja, scheint bei Alpakas kein Problem zu sein. Scheint sogar sinnvoll zu sein.
Ja, ich bin ja ein großer Freund von Evolution.
Ja, ich auch.
Und die Evolution funktioniert ja gerade so, dass man irgendwelche zufälligen Änderungen hat. Und die führen halt dazu, dass du als Individuum mit diesen Änderungen etwas mehr, minimal mehr Nachkommen erzeugst als andere.
Ja.
Und das ist ja kein zielgerichteter Prozess, man macht nichts bei Design und es ist alles Zufall. Deswegen gibt es auch Sachen, die du einfach noch hast, die waren vielleicht früher mal nützlich, aber jetzt brauchst du sie nicht mehr, deswegen hast du sie am Körper noch. Also zum Beispiel männliche Brustwarzen stören nicht, wenn der Fötus nachher eine Frau werden soll, ist es sehr praktisch. Wenn ein Mann werden soll, ja, dann Rückbau ist teuer, kennen wir vom Atomkraftwerk, dann lässt er sie halt dran. Und ich frage mich gerade, ob das beim Alpaka etwas ist, was irgendwo einen Vorteil bringt oder man gesagt hat, tja, hat sich halt so entwickelt, reicht. Ja, also muss man nicht besser, muss man nicht optimieren.
Doch, das finde ich, das mag ich ja auch so gerne an Evolution und an all diesen Tierthemen, ne, dass man immer irgendwie eine Erklärung natürlich irgendwo finden kann, ne, die irgendwie sinnvoll ist. Also wie du sagst, ne, und da ist jetzt die Vermutung, dass zum einen durch diese Beschädigung im Uterus die Eizelle es leichter hat, sich da irgendwo richtig einzunisten. Ne? Also ich bin da leider auch nicht so die Expertin, aber die Eizelle wandert ja dann in die Gebärmutter und nistet sich da irgendwo ein, ne? Und dann kann da der Aufbau des Babys sozusagen starten, ne? Aber wenn da irgendwelche Beschädigungen sind, könnte das leichter sein. Ein anderer Grund, weswegen das für das männliche Alpaka vielleicht ganz praktisch ist, Alpakasperma ist leider nicht so das Krasseste unter den Säugetieren, sage ich mal. Denn so ein Schuss Alpaka-Sperma, ne, der da beim Alpaka-Orgasmus kommt, mein Gott, was für Themen, ey. Der ist so um die 2 Milliliter und enthält ungefähr 63 bis 176 Millionen Spermien pro Milliliter. Mhm. Und wenn man das mit einem Hengst zum Beispiel vergleicht, also mit einem Pferd, da sind es irgendwie 50 oder 100 Milliliter Sperma in einem Schuss und mehrere Milliarden Spermien sind da drin. Also irgendwie ist da auch nicht so viel, nicht so viel Brauchbares.
Ja, also Masse statt Klasse könnte eine Theorie sein, aber es reichen ja einfach 3 gute Schwimmer, da brauchst du nicht 50 Milliarden, also vielleicht sind die Hengstspermien auch einfach nur extrem schwimmfaul oder sterben schnell oder was auch immer.
Ja.
Also die reine Anzahl bin ich noch nicht überzeugt, dass es das ausmacht, aber...
Ja, aber das könnte eigentlich sein, also es vielleicht so ein Ausgleich ist, weißt du? Also wenn die schon, dann haben die, wenn es schon weniger ist, haben sie wenigstens einen kürzeren Weg, so, ne?
Ja.
Weil wir wissen ja alle, auf dem Weg zur Party gehen manchmal ein paar Leute verloren.
Wie wir Gerüche wahrnehmen und einordnen, das ist nicht nur Sache der Nase, sondern es hängt auch davon ab, was die anderen Sinne so sagen. Das haben Forschende aus Stockholm festgestellt. Die haben gemerkt, was heißt gemerkt? Also es war nicht, oh, zufällig haben wir es gemerkt. Also sie haben herausgefunden, bei einem unerwarteten Geruch werden in deinem Gehirn auch visuelle Bereiche aktiviert, obwohl es nichts zu gucken gibt.
Okay, also diese Nervenzentren sind sozusagen dann eingeschaltet plötzlich, ja. Obwohl ich nichts sehe, was mit dem Geruch zu tun hat.
Genau.
Oder ja, also vielleicht was, oder Moment, das ist das vielleicht schon die Antwort?
Also es gibt so einen gewissen Crossover auch bei anderen Sinnen.
Ja.
Aber just bei der Nase haben sie jetzt rausgefunden, ist es besonders ausgeprägt. Also, wenn du nur etwas siehst und etwas hörst, dann siehst du, aha, Sehzentrum, Hörzentrum, alles easy. Wenn du etwas riechst, dann werden viel stärker andere Gehirnbereiche aktiv.
Okay, weil ich hätte jetzt erst gedacht, also das ist wirklich nochmal ganz speziell beim Geruchssinn, ne? Weil ich hätte jetzt erst gedacht, wenn ich zum Beispiel irgendwo ein hupendes Auto höre, dass mein Sehsinn dann natürlich auch nochmal irgendwie extra aktiviert wird von wegen so, guck bitte rechts und links, wenn du über die Straße gehst, so, weißt du? Das ist einfach, und wenn ein Geruch, also wenn ich irgendwo eine Leiche rieche oder so, dann werden vielleicht auch andere Sinne aktiviert, so pass mal auf, hier könnte irgendwo der Tod um die Ecke lauern. Aber es ist ja beim Geruchssinn nochmal ganz besonders, ja?
Besonders okay. Auffällig, mehr als bei anderen Sinnen. Mhm. Und die Forschenden schreiben, man denkt ja eigentlich, Gerüche sind primitiv und reaktiv, aber das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit sind die sehr raffiniert. Da konnte ich schon nicht mehr folgen, weil das glaube ich eben nicht. Dann frühere Menschen auf der Jagd, dein Beispiel mit dem hupenden Bus, mit dem Alpaka Express.
Ja, damals bei der Jagd.
Ja, also damals bei der Jagd, der Urmensch, also nicht der eine, sondern ne, die Horde,
ja,
dort.
Ja.
Die sehen doch den Tiger und sagen, wow, ein Tiger, und nicht, oh, hier stinkt es irgendwie nach Tigerurin, jetzt sollten wir lieber schnell weglaufen. Also ich glaube, das Sehen einfach, wir sind visuelle Wesen. Und Sehen ist was sehr Raffiniertes und Gerüche sind, also nee, diesen komischen Dreh da, aber ich glaube, sie wollten nur sagen, seht her, wir erforschen auch was Tolles. Nicht nur immer, das ist die Lobby der Riecher.
Die Lobby der Riecher? Also der Riechforscher, die Seifenlobby, ne? Oder wen meinst du?
Keine Ahnung, ja. Also ich glaube, sie wollten sagen, hier Riechen ist auch was Tolles. Riechen ist cool, Riechen ist sehr kompliziert. Ja.
Aber es ist auch, also ich finde es total wichtig eigentlich, weil das ist jetzt natürlich für mich auch eine super Vorlage, weil ich springe ja Fallschirm, ne? Und habe das Gefühl, dass ich kriege schon Adrenalin. Das ist mir aufgefallen, seit ich diese Ausbildung mache, sobald ich irgendwo in der Nähe von einem Flugzeug bin und ich rieche Kerosin. Also wenn ich Kerosin rieche, bekomme ich sofort so einen Adrenalinschub, jedes Mal. Und das ist wirklich abgefahren. Dabei ist es egal, ob ich ein Flugzeug sehe oder ob ich irgendwo einen Fallschirm sehe oder so, das ist überhaupt nicht damit zu vergleichen, wie wenn ich Kerosin rieche. Das macht echt was aus in meinem Körper in dem Moment. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass das so primitiv ist. Es ist einfach eigentlich ein Sinn, der sehr unterschätzt ist, oder?
Und es könnte nicht einfach daran liegen, dass du inzwischen kerosinabhängig bist und einfach gerne schnüffelst. Dass du, sobald du es in der Nase hast, dich gut fühlst. Ja?
Ich weiß nicht, was du meinst, nein.
Die erklären jetzt, was passiert da im Kopf. Um auch ein bisschen zu erklären, was haben sie in ihrer Studie überhaupt gemacht. Sie sagen, das Gehirn ist eigentlich dafür da, um vorherzusagen, was als nächstes passiert. Mhm. Fachwort prädiktive Kodierung. Und jetzt schlussfolgern sie, der Geruchssinn warnt uns vor Gerüchen, mit denen wir nicht gerechnet haben und aktiviert schnell das visuelle Gehirn, um vielleicht zu gucken, was riecht denn hier so.
Ja, so. Habe ich das nicht eben erklärt?
Ganz genau. Und sagen die so, das ist eine kluge Funktion, weil wir Menschen halt Gerüche schlecht erkennen können, wenn wir keine Hinweise bekommen. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich sag mal, natürlich, es spielt sich alles in Mikrosekunden ab, ne? Also ob ich die Kaffeetasse schneller sehe und als Kaffee erkenne oder eher den Geruch wahrnehme, wie schnell das alles geht, keine Ahnung. Meine Alltagswirklichkeit widerspricht dem. Ich finde schon, ich kann Gerüche schlecht gut erkennen. Schlecht, gut, alles durcheinander. Sie haben Folgendes gemacht. Sie haben jetzt also, um zu testen, wie gut klappt das hier mit dem Riechen und so und mit dem Crossover der Sinne, haben sie Leute genommen und ihnen Reize vorgesetzt. Und zwar haben sie ihnen vorgesetzt Lavendel, Flieder, Zitrone und Birne. Mhm. Und das mal als Geruch, mal als Bild, mal als gesprochenes Wort.
Also,
du hörst zum Beispiel...
Den Flieder kannst du ja schlecht hören. Du kannst das, ja, wenn jemand das Wort Flieder sagt.
Als gesprochenes Wort, ja, Flieder, ja. Genau. Also jemand sagt Birne und du siehst ein schönes Fliederfoto... dann sollst du sagen, ist es das gleiche oder nicht, was du gerade auf zwei verschiedenen Kanälen bekommst.
Hey, warte mal, also, ich krieg ein Foto von Flieder, aber höre Birne.
Genau, du bekommst auf zwei Kanälen was. Mal als, also du bekommst zum Beispiel einen Geruch und ein Wort oder einen Geruch und ein Bild oder ein Bild und ein Wort. Und sollst du sagen, passt das hier oder passt das nicht?
Ja, und dann guck mal, was der Sinn, der jetzt nicht aktiviert wurde, wie der sich verhält.
Und erstmal sehen sie auch, wenn es passt, reagierst du generell schneller. Das ist ja klar. Okay. Also das ist diese prädiktive Codierung, dass du damit rechnest, dass das übereinstimmt. Aber wenn irgendwas passiert, was nicht übereinstimmt, du hörst Birne, aber riechst Flieder, dass dann das Gehirn sagt, Sekunde, jetzt muss ich erstmal nachgucken. Ne? Also. Und dann siehst du im Magnetresonanztomographen, oha, bei Gerüchen spielen ganz krass halt auch andere Hirnareale mit. Das ist meine Erkenntnis dieser Woche. Ich bin jetzt nicht so der Riechexperte, nicht so wie der Professor hier vom Institut für Psychologie von der Uni Stockholm, der Jonas Olofsson. Da habe ich mir gedacht, der hat es einfach. Wenn ich er wäre, würde ich einfach bei jedem Vortrag immer statt olfaktorisch sagen olofaktorisch, einfach also nur für Marketing. Auf seiner Homepage steht, er beschäftigt sich in seiner Forschung und Lehre mit Wahrnehmung, Gedächtnis und Emotionen, wobei er sich auf den Geruchssinn dieser Prozesse konzentriert. Ich würde einfach reinschreiben, Jonas Olofsson, Professor für Geruch. Das ist doch irgendwie etwas knackiger, wobei Professor für Geruch klingt auch ein bisschen so wie jemand, der durch nachlässige Körperhygiene auffällt.
Ja, der vielleicht eher so genau im Hygienebereich unterwegs ist und nicht in einer psychologischen oder in so einer Sinneswahrnehmung. Professor für Geruch.
Ich habe jetzt...
Es gibt doch auch Genussexperten. Wieder man kann doch auch sogar ein Zertifikat als Genussexperte bekommen. Vielleicht kann man auch eins als Geruchsexperte kriegen.
Vor Jahren habe ich mal einen Biersommelier getroffen.
Ja.
Und der... So wollte er dann sagen, genauso wie man Weinsommelier sein kann, kann man auch Biersommelier sein. Und ich wollte dann von ihm wissen, was passt denn wozu? Ja. Und, also welches Bier passt zu welchem Gericht? Und ich kann mich an die Details nicht mehr erinnern, aber im Wesentlichen passt Bier zu allem. Er hat das zwar in blumigen Wörtern so gesagt, aber es war immer so, dazu passt ein schönes obergäriges Bier, dazu passt ein Bock, aber wenn Sie lieber Pilz trinken, dann trinken Sie auch gerne einen Pilz dazu. Und er hat also immer gesagt, es hängt sehr von deinem Geschmack ab, was du magst, das schmeckt dir auch. Oh, ein kundiger Herr.
Ohne Spaß, das ist auch das, was ich jedes Mal denke, wenn ich irgendwas über so Weinkunde und so, ja, ich kann verstehen, dass das vielleicht irgendwie besser passen sollte, aber die Message ist auch eigentlich, trink, worauf du Bock hast. Und ich bleib da, glaube ich, bei Zitronenlimonade, bei jedem Gericht. Meine Empfehlung. Riecht auch übrigens gut.
Ein Kumpel von mir hat mal in einem Weinladen gearbeitet und ich sagte, ich wüsste gar nicht, dass du dich mit Wein auskennst. Und hat er gesagt, ja, er hat so 3-4 Floskeln, die er einfach immer sagt und die passen immer. Okay. Das war irgendwie sowas wie dezente Säure, angenehm im Anklang, lang nachhallend.
Ja, das ist ja bei mir genau das Gleiche.
Ich hätte jetzt noch eine Erweiterung für diese Studie, wenn man in der Richtung weiterforschen will. Denn soweit ich das gesehen habe, haben die jetzt nicht untersucht, wie stark andere Sinne einwirken. Ich jetzt zum Beispiel ein sehr, 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 sehr schönes Bild von einer Tafel Schokolade sehe, aber Klärschlamm rieche, okay, das Gehirn sagt dann, hier passt was nicht. Aber wenn das Bild wirklich sehr, sehr schön ist, vielleicht rieche ich dann den Klärschlamm gar nicht, sondern rieche nur die Schokolade. Das würde mich interessieren, weil man kann ja auch manchmal so Sachen beeinflussen. Ne? Man weiß ja, bestimmte Dinge übertünchen ja andere. Und ich frage mich, ob das auch über die Sinne hinweg geht. Also das ist ja der Grund, glaube ich, warum du auf dem Klo, wenn es stinkt, ein Streichholz abbrennen sollst, weil einfach dieser Feuergeruch für dein Gehirn so stark reizt. Achtung Feuer, ganz, ganz wichtig, das ist jetzt wichtiger als, hier riecht es noch nach
Kacke,
dass du halt nur noch das Feuer riechst, weil das so wichtig ist.
Das wusste ich gar nicht. Das ist voll spannend.
Keine Ahnung, ob das stimmt.
Ach so,
Leute, bitte. Nee, ich habe das mal irgendwo gelesen. Liebe Leute, bitte recherchiert ihr das für uns nach.
Ja, bitte recherchiert das. Ja. Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt uns eine Mail oder so. Steht alles in den Shownotes. Da brauchen wir Hilfe. Ich weiß aber auch nicht, wie es jetzt mit deiner Folgestudie aussieht. Also wenn du wirklich Leute akquirieren möchtest für eine Studie, die 10-mal Klärschlamm riechen müssen und dann irgendwas dazu sagen müssen, weiß ich nicht, ob du dafür Leute finden wirst.
Oh, natürlich. Es gibt ja auch diese Studie, wie stark findest du, stinkt Schweiß? Eher von Bekannten oder eher von Unbekannten, von Männern, von Frauen. Und da gibt es halt diese Leute, die den ganzen Tag an vollgeschwitzten T-Shirts riechen. Mal von deinem Freund, deiner Freundin, mal von Fremden. Also es gibt für alles Freiwillige.
Ja, aber
es gibt auch Leute, die sich da irgendwie für so Maß- oder für so Schwerkraftstudien da Wochen, Monate lang ins Bett legen, bis sie nichts mehr können. Also
ja, aber
da werden wir
ja
schon.
Ja, aber die haben ja keine Ahnung, was sie erwartet, ehrlich gesagt. Die schätzen es ja einfach komplett falsch ein. Vielleicht ist es bei denen das Gleiche. Weißt du, die melden sich für die Studie und dann denken, ach, ist ja kein
Schokolade,
Problem.
Lecker. Ich rieche ein bisschen Schokolade und den ganzen Tag musst du knietief im Klärschlamm stehen.
Ja, genau.
Also ich sehe ja die Anwendung. Wenn das funktioniert, könnte man ja zum Beispiel öffentliche Toiletten, Rasthoftoiletten, einfach mit wunderschönen Fotoleinwänden ausstatten.
Achso.
Oder anzünden. Und wenn es einfach überall aussieht, wie als stündest du im Rosengarten, dann riecht es plötzlich nicht mehr wie eine Rasthoftoilette.
Aber das probieren die Leute doch schon, oder? Je nachdem, wie sie versuchen, so eine Rasthoftoilette zu stylen und irgendwelche Blumenbilder an irgendwelche Wände klatschen und so. Also das.
Also bei mir ist immer nur so, da wo ich immer halte, ich glaube, ich mache das falsch, so komplett aus einem Guss gefertigte Metallpissoire, wo alles drin liegt, was die Zivilisation schon mal hervorgebracht hat.
Auch Blumen? Nein? Okay.
Nee, eher nicht. Fühlen übrigens war jetzt nicht das Thema, gerade fällt mir auf, ne? Also die haben jetzt hier wie Bilder gezeigt, die haben Wörter gesagt, aber fühlen, der Sinn fehlt.
Ja.
Ob das Gehirn wohl auch irgendwie was macht.
Oder was ist mit dem Geschmackssinn, wenn du Zitrone hörst und schmeckst Flieder.
Ja.
Beißt du so eine Fliederblume.
Oder wenn ich denke, oh, es riecht hier köstlich nach Grillfleisch, sollte ich mal nachfühlen, ob ich brenne?
Meine neueste Entdeckung aus der Tierwelt ist, es gibt vegetarische Piranhas. Vielleicht wusstest du das auch schon, Elias. Aber du bist
nee.
Du... Nein?
Ich habe keine Piranhas.
Hast du keine Piranhas zu Hause?
Für mich gelten sie als Synonym für Fleischfresser, für aggressive Penner, die einem die Unterschenkel abknabbern, während ich noch durch die Furt warte.
Ja, du hast auch 1978 das Meisterwerk Piranha geguckt, ne?
Komm ich sozusagen nur noch auf meinen Knochen am anderen Ufer an?
Ja, das ist richtig hart, ne? Weil so die Vorurteile können wir ja gleich nochmal besprechen. Aber also dieser Piranha ist mir super sympathisch, weil der hat trotzdem Zähne, ne? Also das ist ja so der krasseste Skill an Piranhas, dass sie diese sägezahnartigen Zähne haben, ne? Also einfach so spitze und wie halt... Ja, wie man es halt auch malen würde, wenn man so ein Horrortier malen würde. Aber die Zähne von diesem Piranha haben eine Molariform. Also die Bezahnung ist Molariform, wird es genannt.
Aha.
Muss man mal nachgucken.
Erzählen Sie mir ein bisschen mehr dazu.
Molariforme Bezahnung, genau. Vom lateinischen Wort Molaris für Mühlstein. Wir haben auch eine Molariforme.
Ich
krieg's nicht hin. Genau, da hinten die Backenzähne. Ne? Also so sehen die aus. Und vielleicht hast du schon mal im Internet irgendwelche Bilder gesehen von Fischen, die aussehen, als hätte man denen menschliches Gebiss eingebaut. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Photoshop-Bild irgendwie.
Ja.
Sheephead-Fisch heißt der zum Beispiel. Ist immer wieder mal im Internet unterwegs, weil der auch irgendwie so den Mund irgendwie so schief auf hat. Und dann sieht man diese komischen molariformen Zähne. Und es sieht einfach sehr, sehr weird aus. Aber ja, das ist eine Art von Bezahnung, die eben diese vegetarischen Piranhas auch haben. Man könnte meinen, warum? Wofür braucht denn ein vegetarischer Piranha Zähne? Aber der braucht die tatsächlich, um...
Naja, also ich kenne durchaus einige Vegetarier, die Zähne haben.
Ehrlich?
Soll praktisch sein.
Ja, stimmt. Ich kann auch eigentlich welche gebrauchen. Stimmt. Wobei, ich lasse mir ja gerade meine Weisheitszähne ziehen, ne? Aber...
Da kannst du ja mal den Piranha schenken.
Ja, genau.
Noch zwei molariforme Zähne von Sina oder vier oder wie viel
genau.
Du brauchst. Sechs, acht.
Ja.
Ich halte dich ja für sehr weise. Du hast bestimmt mehr davon.
Ja, ich habe vier tatsächlich. Jetzt noch zwei. Mal sehen, wie dumm ich dann nach der nächsten Behandlung bin. Egal. Piranha braucht die, um zum Beispiel Samen zu knacken oder so. Also die ernähren sich sehr viel von so Sämereien, die irgendwie ins Wasser fallen oder so. Und um dann irgendwie diese Schale aufzuknacken, dafür brauchen sie ihr Backenzahngebiss sozusagen, um die dann einmal aufzuknacken. Finde ich ganz süß.
Und ist das was Normales? Also ist das jetzt ein kurioser Fisch, eine Art und man sagt, wow, hätte ich ja nie gedacht? Oder sagt man, ja, passt irgendwie ins Bild, dass es davon auch Vegetarier gibt?
Nö, es passt tatsächlich ins Bild und es ist auch nicht das erste Mal, dass man einen vegetarischen Piranha entdeckt hat. Also Piranhas sind ja eine relativ große, oh Gott, ist es Gattung? Ich weiß es gar nicht. Also eine relativ große Tierart mit vielen verschiedenen Untertierarten. Weißt
du
so?
Ist eine Art
oder
eine Gattung?
Ich weiß es leider nicht. Es gibt auf jeden Fall viele Piranha-Sorten. So, Piranha-Sorte ist vielleicht auch ein ganz gutes
Wort. Da musst du aufpassen, es ist bestimmt alles belegt, ne? Varietät
ja.
Ist, glaube ich, auch schon belegt.
Ja, also, ja, genau. Es gibt viele Piranha-Exemplare, viele Unterschiede. Es gibt viel Diversität in der Piranha-Gruppe.
Ja.
Gut. Und
bei der Piranha Fußballweltmeisterschaft dürfen dann auch welche mitspielen mit molariformen Zähnen.
Genau, ganz bunte.
Diversity wird da groß geschrieben.
Das ist sehr wichtig im Amazonas. Ist auch wirklich so, weil Amazonas hat ja wirklich, glaube ich, lustigerweise wirklich die größte Diversität irgendwie mit auf dem Planeten, wenn es um Tierarten gibt. Und ich habe auch gelesen, dass im Amazonas noch 42% ungefähr der aquatischen Arten da, also Fische und alles andere, was da unten irgendwie rumschwimmt, noch unentdeckt sind. Also da gibt es einfach noch unfassbar viel zu entdecken. Und dieser eine vegetarische Piranha, der übrigens den Namen Myloplus sauron trägt, ist die neueste Entdeckung gewesen, die ich da jetzt
und gefunden habe. Und der Forscher heißt nicht Sauron,
es war nicht zufälligerweise? Es war nicht Sauron, nee, aber er wurde so genannt, weil, wenn man sich den Fisch anguckt, der hat so ein, das ist so ein silbernes.
Er hat eine Bindehautentzündung, oder?
ja, auf dem Rücken tatsächlich, so sieht's aus. Also der hat einfach, das ist so ein silbernes Fischchen und das hat einfach so einen schwarzen Längsstrich, sozusagen von der oberen bis zur unteren Flosse, einmal so durchgezogen. Und es sieht, ich muss leider sagen, es sieht wirklich, wenn man es sagt, sieht es wirklich aus wie dieses Auge von Sauron oder was ist Harry Potter?
Herr
der Ringe, ja. Ne? Herr der Ringe, ja. Ist es, genau. Ja, das ist, und deswegen ist es Myloplus Sauron, weil er einfach das Auge von Sauron auf dem Rücken tätowiert hat.
Es ist Star Trek.
Ja, es ist Star Trek. Das Auge von Sauron kennen wir alle auf dem Planeten Gryffindor.
Tatooine.
Ja. Oder so. Ja. Ja, ist doch nicht schlecht. Dann kriegt man das auf jeden Fall mit. Und kann, weil wir wollen doch alle, das ist doch das, was die Forschenden immer möchten. Ne? Guck mal, wir haben eine neue Art und guck mal, wie wenig es von denen noch gibt. Also ja, wollen wir genau. Direkt auf Artenschutz irgendwie aufmerksam machen und so. Und vielleicht auch mit Piranha-Vorurteilen aufräumen, denn da gibt es ja auch einige. Ich habe mal bei Google geguckt, meine Lieblingssuchanfragen zu Piranhas waren übrigens, können Piranhas Menschen töten, können Piranhas Finger abbeißen und auch irgendwie so Sachen wie, können Piranhas im Chlorwasser leben? Und darf ich Piranhas in Deutschland im Aquarium halten? Und auch, wie lange brauchen Piranhas, um einen Menschen zu fressen? Auch alles schöne Fragen, die ich dir jetzt nicht beantworten kann, weil ich nur die Fragen gegoogelt habe. Ja, aber es ist tatsächlich, also du denkst auch, das sind, nein, du weißt, dass es nicht irgendwelche, dass wenn du einen Finger in den Amazonas hältst, dass du nicht einfach nur den Knochen zurückkriegst, oder? Das weißt du.
Nee, ich glaube, sie brauchen schon eine Weile. Also, ja. Und wenn du dich bewegst, sind sie wahrscheinlich auch schreckhaft.
Also es gibt
ich denke nicht. Ich denke, dass wenn du so einen Hähnchenschenkel da reinhältst und die sind extrem, also so schön gebraten, wie man den hier aus der Grilltheke beim Supermarkt auch kaufen kann. Ich glaube, da würden die dann vielleicht rangehen, aber wenn du dich bewegst und da ist ein ganzer Mensch dran und der macht Krach im Wasser und bis die das Bein abgefressen haben, glaube ich, bist du schon längst wieder rausgegangen.
Genau, also es gibt wenige dokumentierte Fälle, in denen Piranhas irgendwelche Menschen gefressen haben und wenn, dann sind das meistens Leute, die vorher eh schon ertrunken sind oder irgendwie Herzversagen oder so, also die eh schon gestorben sind, ne? Und wenn sie irgendwelche Menschen angegriffen haben, da gibt es am meisten immer Stories von Kindern, die irgendwie in den Fuß gebissen wurden, dann war das, weil die Brut verteidigt haben und so, aber wenn, beißt ein Piranha mal kurz zu und merkt dann so, nee, lieber doch nicht. Und ich habe mir auch irgendein Video von einer Piranha-Fütterung in einem Zoo angeguckt und es war extrem langweilig. Der Zoowärter hat die ganze Zeit mit seiner Hand so im Wasser die ganze Zeit so rumgewedelt und die Piranhas hat es überhaupt nicht interessiert. Es ist leider
die wiegen
überhaupt
den
nicht
so. In Sicherheit und ja, irgendwann genau. Ist die Hand ab.
Er hat Piranha 3D nicht geguckt.
Ja, der ist einfach schon zu leid, der ist betriebsblind. Der denkt sich schon, ja, Arbeitssicherheit muss nicht sein.
Ich habe auch nur seine rechte Hand im Video gesehen. Ich weiß nicht, wie die linke aussieht, ehrlich gesagt.
Die gibt es nicht mehr.
Die gibt es nicht mehr. Die ist schon im Piranha drin. Ja. Wusstest du, dass es einen Film gibt, der Piranhaconda heißt?
Ich befürchte, es gibt alles.
Ja, genau. Also wenn die Piranhaconda im Amazonas entdeckt wird, dann wir werden das als erstes berichten.
Lass uns ganz schnell weitermachen, damit deine Angabe, wie viele Arten noch, es noch gibt, unentdeckt auch noch stimmt.
Jetzt muss ich gleich schon wieder unterbrechen, weil es eine neue ist.
Bis die Folge hier geschnitten und ausgespielt ist, wird der Mensch schon dafür gesorgt haben, dass mal wieder ein paar Prozent weiter verschwinden und dann ändern sich die Prozent her. Ja. Ein anderes Thema. Kennst du Menschen, die auf der Arbeit ständig heraushängen lassen, dass sie Stress haben?
Ja, die kenne ich.
Man soll wohl denken, boah, was ein toller Hecht, dieser super wichtige, charismatische Manager. Und es ist wichtig, mal nachzugucken, ob das wirklich funktioniert. Und eine Studie zeigt, nö, funktioniert nicht. Wenn man damit angibt, dass man wahnsinnig viel zu tun hat, wirkt man eher inkompetent und unsympathisch.
Ja, und das frage ich mich bei mir selber nämlich auch immer, weil ich bin auch immer gestresst. Und ich denke dann ja nicht so, oh, ich bin so unglaublich fleißig und kriege voll viel hin. So, ich frage mich mal, warum bin ich so gestresst? Also irgendwas mache ich doch falsch. Und das, finde ich, ist auch das Gleiche, was ich über Leute denke, die sich bei mir die ganze Zeit beschweren, dass sie gestresst sind. So.
Schwierige Sache. ja, ganz schwierige Sache. Die Studie, die sie hier gemacht haben, die hat auch einige Lücken, wie ich finde. Also sie haben 360 Teilnehmende gefragt. Hier, guck mal, hier sind Aussagen von imaginären Personen, MitarbeiterInnen, die gerade von einer Konferenz zurückkommen. Und dann sollten diese Teilnehmenden bewerten, wie sympathisch, wie kompetent sind die, würde ich denen helfen. So. Und dann haben sie die Rückmeldung halt gefaked. Ein paar haben gesagt, boah, super anstrengende Konferenz, habe auch sonst schon 1000 Termine. Boah, nach außen sieht ja keiner, wie viel ich hier zu tun habe. Andere haben einfach gesagt, boah, ganz schön stressig. Und andere haben gesagt, wow, geile Konferenz. Und surprise, surprise, es kam raus, die jammernden Personen wurden als unsympathisch und wenig kompetent eingeschätzt. Und man hat auch gesagt, ja, denen würde ich eher nicht helfen, wenn ich selbst gerade viel zu tun habe. Also wer über Stress jammert, der schadet sich selbst. Und dann haben sie nochmal zur Sicherheit nochmal 200 Personen ungefähr gefragt, wie sie reale Personen, echte Personen finden, die mit Stress prahlen. Ähnliches Ergebnis. Also es geht, glaube ich, darum, dass Leute es raushängen lassen.
Ach so, ja, na, das ist nicht
das, cool. Das kann man hier, das kann ich aus dem Design echt nicht rausschließen, wie das ist, wenn jemand wirklich viel Stress hat und das halt auch mitteilt.
Aber wie lief das jetzt genau ab? Also die Leute haben eine imaginäre Person, haben einfach einen Text bekommen, die dann sagt? Oder
genau,
wie ist so dieser Kontakt zwischen der Versuchsperson und dem der gestressten imaginären Person?
Ich glaube, das waren Texte.
Das waren einfach Texte, okay.
Ja, hier liest folgende Rückmeldung, kann ich aber nicht sagen.
Genau, weil ich hätte halt, also ich finde es auch einen Unterschied, wenn man jemanden fragt, wie geht's dir? Und er antwortet dann irgendwie einfach ehrlich, boah, ich habe echt viel Stress auf der Arbeit, so, ne? Als wenn jemand so sagt, oh, hallo, ja, sorry, dass ich zu spät bin, ich habe wieder so viel zu tun, es ist wieder so viel Stress auf der Arbeit. Das ist dann irgendwie so,
ich glaube,
okay,
um solche ging's. Ja.
Genau, ja, das ist ein bisschen anstrengend.
Ja. Also, liebe ManagerInnen aus den 90ern, selbst schuld, wenn ihr euer Image ruiniert, aber leider ist das nicht die ganze Wahrheit, denn es schadet auch eurem Umfeld. Die Studie zeigt auch, wenn jemand ständig mit seinem Stress prahlt, überträgt sich das auf andere und die KollegInnen fühlen sich dann selber gestresster und das führt bei denen zu einer höheren Burnout-Rate.
Ach krass.
Also schwierig. Jetzt ganz schwierig zu sagen, sag nichts über Stress, weil ich glaube, wenn du viel Stress hast, solltest du das sagen und solltest auch Nein sagen.
Ja, genau, aber wem du es, wie du es halt machst damit prahlen, das machen wir doch schon lange nicht mehr, oder? Also ich dachte, die Arbeitskultur hat sich jetzt so ein bisschen geändert, dass alle weniger arbeiten wollen oder irgendwas arbeiten wollen, was ihnen Spaß macht, oder? War das nicht irgendwie unser Ziel?
Menschen sind sehr verschieden und nicht nur verschiedene Generationen.
Nein, alle Menschen sind wie ich.
Alter, genau. Ich staune auch immer. Mir begegnet das oft, dass Leute diese Attitüde an den Tag legen. Und ich denke dann oft, wenn jemand dann so jammert, wie viele Termine er hat, als recht so charismatische Chef-Alpha-Tiere, denke ich, ja, kannst du wohl nicht delegieren. Das ist wohl eine deiner wichtigsten Fähigkeiten nicht vorhanden. Mhm. Wenn du findest, alles selber machen musst hier, Micromanagement. So,
das
irgendwo reingrätschen, Sachen zerstören, die andere Leute viel besser könnten, nur weil du der Chef bist. Also warum machen die Leute das denn dann? Ne? Wenn man wüsste, dass es doof rüberkommt, würde man es ja nicht machen. Also ich glaube, man glaubt irgendwie unterbewusst, ich wirke wichtig.
Ja.
Und ich frage mich, ab welchem Level kippt das? Es ist ja nichts 100% konstant, sondern es gibt ja einen Schwellenwert, ab dem würdest du es nicht mehr tun. Also zu sagen, oh, ich habe viele Meetings, scheint okay zu sein.
Ja,
zu sagen, ich habe so viele Meetings, ich habe seit 5 Tagen meine Kinder nicht mehr gesehen, würdest du eher nicht sagen. Oder, boah, ich bin so gestresst, ich habe mich seit 3 Tagen nicht gewaschen. Oder, ich habe echt original die Unterhose von vorgestern an.
Also ich weiß nicht.
Ich habe so viel zu tun, ich habe schon extra meine Frau verlassen, weil die frisst doch auch nur Zeit. Habe ich jetzt noch nie gehört. Also
aber alle antworten darauf, wow, das ist aber toll, dass du so fleißig bist, dass dir dein Job so wichtig ist. Was, echt? Du siehst deine Kinder nicht mehr? Ich finde es toll, dass du so diszipliniert an deiner Arbeit dranhängst und dich nicht von privaten Sachen irgendwie ablenken lässt. Das ist wirklich total beeindruckend. Du bist ein echtes Vorbild.
Man hört ja auch öfter, dass die jüngere Generation da Nein sagt und nicht so krass arbeiten will.
Ja, die sind ja auch alle faul.
Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Es gibt eine Umfrage von Deloitte von 2023 und die sagt, die jüngere Generation, also Generation Z, wie sagt man das richtig? Also amerikanisch oder britisch? Also Gen Zs und Millennials fühlen sich laut dieser Umfrage im Arbeitsleben oft stark gestresst. Und ich frage mich jetzt, sind die vielleicht einfach gestresst, also sind die gestresst wegen viel Arbeit oder einfach wegen Arbeit, weil die nichts mehr vertragen? So. 42% sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, ihr Bestes zu geben. Vielleicht haben sie nichts Bestes.
Aber nur 10% haben überhaupt ihr Bestes.
Ja, irgendwie so. Ja, also so oder so, Leute, wir müssten mal dringend den Muff der letzten Jahrzehnte rausklopfen. Überstunden sind kein Statussymbol, Stress ist nichts zum Angeben.
Nein.
Bitteschön, nicht zu danken für diesen Karrieretipp.
Genau, deswegen, wir wollen auch nicht zu viel arbeiten, deswegen werden wir den Podcast jetzt hier auch kurz beenden, die Folge.
Und wo wir gerade dabei sind, Muff von früher rauszuklopfen, man müsste auch aus jungen Menschen vielleicht mal die ein oder andere mentale Fehleinstellung von 1933 rausklopfen, ganz dringend.
Ja, aber auch von den älteren Leuten.
Aber auch von den Jüngeren, das ist ja das Gruselige von der Europawahl.
Das stimmt, aber es ist trotzdem verteilt.
Es ist sehr divers, es ist wie im Amazonas.
Die Jüngeren haben auch schon genug damit zu tun, dass sie den Klimawandel aufhalten müssen, ne? Also wollen wir mal nicht zu viel abladen.
Dann können die jetzt nicht auch noch grün wählen, das geht nicht.
Genau, das geht nicht, das ist ja nicht alles tun.
Jo, das war's für heute. Sina Kürz und Eneas Roch sagen tschüss, bis bald.
Bis dann, wollte ich sagen.
Zeit für Feierabend. Zeit für Feierabend.
Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und ja, bis nächste Woche. Ich rede das Wochenende über nichts mehr.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen, bei den vielen Betroffenen, aber auch für uns als Gesellschaft. Lockdowns und Schulschließungen, Long-Covid und die Corona-Impfung. Was daraus geworden ist, darum geht's im Podcast Corona. Was ist geblieben?
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Das will ich auch zur Maske und anderen Debatten sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel verzeihen müssen in ein paar Monaten.
CureVac war der Hoffnungsträger im Rennen um den Corona-Impfstoff. Im Podcast erzählen wir die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Tübinger Biotech-Unternehmens.
Das muss man sich vorstellen, der reichste Mensch der Welt kommt nach Tübingen. Der wurde da gefeiert wie ein Popstar. 225 Millionen Dosen Impfstoff für die Tonne.
Das Projekt ist nicht gescheitert. Wir kämpfen weiter.
Im Podcast Corona. Was ist geblieben? Jetzt in der ARD-Audiothek.